Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
Herzlich willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist in Berlin und stelle jeden Mittwoch einen lieben Kollegen vor. Schön, dass ihr dabei seid. Wir befinden uns in Folge 21 und heute habe ich einen sehr alten Bekannten zu Gast, Paul Schepanski. Hallo Paul.
Hey Tilman, grüß dich.
Grüß dich. Laut Selbstbezeichnung heißt du Thomas Paul Schepanski und ich wollte dich schon immer mal fragen, warum hast du einen ersten Vornamen, während alle anderen einen zweiten haben?
Eigentlich ist der Paul erst während meines Theologiestudiums zu mir geflogen, sozusagen. Wir hatten da irgendwie mal in den ersten Semestern die lustige Idee, dass wir uns irgendwie gegenseitig uralte Namen geben. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, Paul ist ja auch ein doofer Name. Und dann hatte ich ihn. Er ist dann sozusagen mit mir verwachsen und gehört seitdem untrennbar zu mir. Also offiziell steht tatsächlich in meinem Pass nur Thomas Schepanski und der Paul ist dazu geflogen. Mittlerweile kennen mich aber ganz viele auch nur noch unter Paul. Aber ich finde es schon ganz schön, Thomas Paul diese Kombi zu haben. Beides gehört irgendwie zu mir. Ich hoffe, dass das Namensrecht sich jetzt nochmal ein bisschen verändert. Die Nachnamen kann man ja schon ein bisschen verändern, etwas einfacher. Ich hoffe, das geht demnächst auch mit den Vornamen und das werde ich jetzt nochmal, als steht auf meiner großen To-Do-Liste.
Ach, das geht nicht?
Da muss man irgendwie ein psychologisches Gutachten.
Ja, aber also es passt doch, also Religion, der ungläubige Thomas und der gläubige Paul, das ist so, die Wahrheit wird ja in der Mitte liegen.
Irgendwo ja, genau.
Künstler- und Ordensname, das gibt's ja. Also, oder Ordensname. Nee, umgekehrt. Ordens ist ja wichtiger und dann kommt Künstlername. Das kann man.
Aber manche Ordensleute sind ja auch irgendwie Künstler oder so.
Ja, du gehörst zur langen Reihe der Kabarettisten, die ich interviewt habe, die Theologie studiert haben. Das ist auch irgendwie für mich sehr seltsam, aber wie kam es denn bei dir dazu?
Also ich habe ja erst Realschule gemacht, so das war auch ganz gut so, dass ich erst irgendwie ein bisschen Zeit hatte, mich zu entwickeln. Und dann habe ich erstmal überlegt, ja, was mache ich denn irgendwie? Und dann kam, na gut, dann mache ich halt vielleicht noch Abi. So kurz vor dem Abi habe ich angefangen, als Organist und Chorleiter zu arbeiten. Von daher hatte ich da immer schon eine große Affinität dazu und bin dann bei einer Einführung eines Vikars bei uns in der Kirchengemeinde, habe ich dann irgendwie gespielt und dann meinte eine Dame, die ich ganz gut kannte, so, das wäre doch auch was für dich, so Theologie. Und ich so, was? Trauen Sie mir das zu? Und sie so, ja, natürlich. Und dann war irgendwie plötzlich diese Idee geboren. Da habe ich dann angefangen zu studieren. Mhm. Aber dann ja, irgendwann gab es den Moment, wo ich dachte so, ach nee, lieber nicht. Und dann habe ich es sein gelassen.
Ja, und dann, das Studium war ja auch in anderer Weise prägend. Jetzt kommen wir zum Zweck dieses Podcasts hier. Du hast Studentenkabarett gemacht. Und jetzt darf ich mal eine kleine Geschichte erzählen, wie ich dich kennengelernt habe. Du bist ja, sagen wir mal, eine große Nummer bei dem Studentenkabarettfestival in Cottbus. Oder damals hieß es offiziell Kabaretttreffen der Studiosi. Und das war 2008, meine erste Teilnahme. Und da war ich bei der Eröffnungsgala im Staatstheater, ganz toll und ganz groß. Und ich fand es unheimlich witzig, dass nicht nur da auftretende Kollegen waren, sondern eben auch zwei Muppet-Opas in dem Rang rechts oben saßen und runtergepöbelt haben. Ganz total echt, als ob es die echten Figuren wären. Und dann saßen wir hinterher zusammen und ich habe zu einem, der neben mir saß, gesagt, also das fand ich ja am allerbesten, die Waldorf und Stettler. Und dann sagtest du, Dankeschön, das war ich. Also du warst einer, du warst Stettler.
Ja.
Und seitdem kennen wir uns und es ist ja, du moderierst ja da eigentlich immer diese Festivalabende und gelegentlich gibt es halt auch so kleine Verkleidungsauftritte, die so ein bisschen noch was ganz Besonderes sind.
Genau. Ja, wir versuchen natürlich immer bei diesem Festival auch immer ein paar kleine Highlights noch zusätzlich zu den ganz großen Highlights, die Kolleginnen und Kollegen da nach Cottbus bringen, zu setzen. Und da sind dann solche Geschichten wie Waldorf und Stettler oder wie hießen sie noch, Margot und Maria Hellwig, die beiden haben auch mal im Dirndl gesteckt und dahinter, also in diesem Dirndl, in einem dieser Dirndl steckte ich und mein lieber Kollege Erik Franzke, mit dem ich auch diesen Waldorf und Stettler gemacht habe. Oder Village People, wo du ja auch sogar im Matrosenanzug über die Bühne gehüpft bist, das war auch sehr...
Ja, aber also du kamst zum Studentenkabarett ja, Mitte der 90er Jahre, du hast es ja einfach dann angefangen während des Studiums.
Genau, ich habe während des Zivildienstes schon die ersten Kabaretterfahrungen gemacht. Da habe ich zwei sogenannte Rüstzeiten mitgemacht. Das war irgendwie damals so eine Möglichkeit, um mal so Fortbildungen außerhalb des Zivildienstalltags zu machen. Und da habe ich mich dann mit dem Thema Kabarett beschäftigt. Und da habe ich einen Kollegen kennengelernt, mit dem ich dann in Siegen eine Kabaretttruppe gegründet habe, der Guido Müller. Und so bin ich dann habe ich erstmal in dieser Truppe gespielt und dann habe ich 95 mein erstes eigenes Solo-Programm geschrieben. In der ziemlichen Theologie-Studierenden-Krise, wo ich dann auch beschlossen habe, das Studium sein zu lassen und habe dann irgendwie das erste Kabarettprogramm geschrieben. Erik Franzke von den Störfällen, von dem ich gerade auch schon erzählt habe, der hat mich kennengelernt oder wir haben uns kennengelernt beim Auftritt in Siegen und dann hat er gesagt, du musst unbedingt nach Cottbus kommen und so habe ich mich dann 97 das erste Mal in Cottbus beworben und bin dann da hingegangen zum zweiten Festival.
Genau. Genau. Und seitdem jedes Jahr und du bist inzwischen auch Vorsitzender des Fördervereins, also tolle Sache, weil man ja auch immer so ein Festival muss ja finanziert werden oder unterstützt. Es ist vom Studentenwerk Frankfurt an der Oder veranstaltet, aber da reicht eben das Geld nicht immer ganz und da ist es gut, dass es sowas gibt wie ein Förderverein.
Absolut und das ist schon auch eine feste Größe auch geworden für die Finanzierung des Festivals. Also wenn sich jemand bemüßigt fühlt und noch ein bisschen Geld überhat, dann können sie gerne spenden, nicht bei der Aktion Sorgenpaul, sondern bei der Aktion Fördert das Satire-Festival in Cottbus.
Alles schon erlebt.
Was hast du denn mal erlebt?
Lustige Anekdoten, missliche Situationen oder so, da gibt es einige, aber also das, was sich am meisten eingebrannt hat, war ein Auftritt in Leipzig, das war irgendwie so ein Studierendenfest mitten im Sommer. Es war brüllend warm und es war ein Open-Air, eine Open-Air-Veranstaltung. Und ich hatte dummerweise vergessen, meine Bühnenanweisung mitzuschicken, in den Vertrag zu stecken. Und war davon ausgegangen, dass die einfach wissen, ich mache Musikkabarett, also muss da irgendwie ein Klavier zur Verfügung gestellt werden. Ich kam dann dahin und habe dann wirklich allen Ernstes so eine Vermoner Tischhupe. Das ist so ein Ostprodukt von, ich weiß nicht, wie diese... im Westen hießen, das ist so eine Gebläseorgel, die einfach ganz fürchterlich klingt. Eine Bontempi-Orgel, genau, das ist das West-Pendant dazu. Und die hat richtig schlimm geklungen und das war halt einfach, die hat 3,5 Oktaven so ungefähr. Und je mehr Töne man spielt, umso leiser wird's. Da habe ich gesagt, ich kann das so nicht spielen, also Entschuldigung. Und hätte ich den Vertrag vollständig hingeschickt, dann auch sagen können, sorry, Vertrag nicht erfüllt, Wiedersehen. Aber da musste ich einfach improvisieren und dann hat eine Band nach mir gespielt und die haben mir irgendwie ein Keyboard zur Verfügung gestellt und das stand dann auf einer Bierbank, also noch nicht mal irgendwie in der richtigen Höhe und das Kabel war zu kurz und es war fürchterlich, also die Umstände waren schon der Horror und das Keyboard war natürlich auch zu klein, also wenn man so 88 Tasten gewöhnt ist, ist so ein 5,5 Oktaven Keyboard für eine Band einfach mal ungeeignet, um dann irgendwie darauf zu spielen. Das hat mich auf jeden Fall immer wieder völlig rausgehauen. Dazu kam dann noch irgendwie, dass der Moderator meinte, ich sehe aus wie Harald Schmidt und dann hat er entsprechend die Moderation gesagt, wo ich extra vorher gesagt habe, bitte erwähne das nicht. Und er sagte so, jetzt kommt Thomas Paul Schipanski und der sieht genauso aus wie Harald Schmidt, mal gucken, ob er auch so lustig ist. Genau so war die Ansage. Es war also fürchterlich und dann habe ich diesen Auftritt da irgendwie über die Bühne versucht zu bringen und es hat mich wirklich völlig viel Nerven gekostet und ich war sehr pestet, würde ich mal sagen. Es gab noch so eine Art Orchestergraben, also es hat da noch eine Band gespielt danach, die hat so eine Coverband und da, damit man da vorne tanzen kann, war dann so ein 10 Meter Orchestergraben und dann kam erst das Publikum. Und ich kann gut verstehen, dass es immer wieder Bands gibt, die nach Auftritten die Hotelzimmer verwüsten.
Aber dann kommt ja seltsamerweise immer alles zusammen, oder? Also das, da staunt man.
Deine letzte Premiere.
Gibt es etwas, was du kürzlich zum allerersten Mal gemacht hast?
Ja, es ist ja so eigentlich üblich für viele Künstlerinnen und Künstler, dass man so nach einer gewissen Zeit, wenn man auf der Bühne gestanden hat, so eine Art Best-of-Programm sich gönnt. Und da habe ich die Corona-Zeit für nutzen können und habe quasi die zauberhafte Hilfe Neustart Kultur genutzt und mein Archiv geplündert und durchgeguckt und mir Zeit dafür nehmen können und daraus ein Best-of-Programm gebaut. Das ist sozusagen meine Premiere. Also das Programm heißt Lauter launige Lieblingslieder und ja, da bin ich jetzt dabei und versuche es an den Mann und die Frau zu bringen.
Da fällt mir ein, Frank Lüdecke hat mal gesagt, also wir Künstler, wir Kabarettisten, wir kriegen kein Burnout. Bei uns heißt das
Best-of. Ja, das stimmt.
Könnte aber man auch. Das möchte ich dir hiermit nicht unterstellen, sondern ich habe es ja auch gesehen, es ist wirklich, wirklich, wäre ja auch schade, wenn man so Lieder von vor 20 Jahren, die aber noch richtig toll sind, du machst ja jetzt kein aktuelles politisches Kabarett, so wie ich, bei mir wäre es schwieriger, da abendfüllend was zu finden aus meinen letzten 20 Jahren.
Das stimmt, obwohl, also ich finde es auch toll, also es war für mich auch an manchen Stellen echt überraschend, weil ich an manche Lieder völlig vergessen hatte, einige musste ich auch echt sehr hart rekonstruieren und bei einigen habe ich jetzt auch erst, nachdem das Programm auch schon steht, auch erst noch Texte wieder entdeckt, die ich schon vergessen hatte, also so, was, das habe ich geschrieben, das ist ja cool, oder eben auch, oh mein Gott, das habe ich geschrieben, das ist ja fürchterlich, das bleibt dann gerne in der Versenkung. Aber auch beim politischen Kabarett finde ich das manchmal echt erstaunlich, zum Beispiel jetzt die Kabaretttruppe Störfall, die hat ja auch mal in Cottbus als Studenten- oder Studi-Kabarett viele Jahre mitgeprägt und die waren jetzt zu einem Festival, zum 25. da und die haben tatsächlich auch nochmal Nummern von vor 25 Jahren gespielt. Man wundert sich manchmal, dass Dinge, Kabarett, politisches Kabarett dann auch immer noch, auch wenn es alte Nummern sind, unglaublich aktuell sein kann.
Ja, es lehrt einen aber eine gewisse Gelassenheit. Also, dass man als Kabarettist die Welt auch nicht zum Guten verändern muss und kann. Und wenn man das weiß, dann ist man einfach gegenüber allem, was so auf einen einprasselt. Naja, da kann man die Betroffenheit ein bisschen reduzieren, würde ich sagen.
Blattkritik.
Du hast ja so ein bisschen reingehört in frühere Folgen, kennst ja auch viele von den Kollegen persönlich natürlich, die ich da auch gefragt habe. Und da will ich jetzt mal nach über 20 Ausgaben wissen, wie findest du das denn?
Also ich bin sehr angetan von dem Format. Das ist irgendwie ein schönes Podcast, vor allem kurz und knackig, 15 Minuten, die so ungefähr immer eine Folge dauern. Das ist halt einfach etwas, was man sich und zwischendurch irgendwie gerne mal anhören kann. Ich bin gerne dabei, wenn ich irgendwie bügel, dass ich mir irgendwelche Podcasts anhöre oder so. Und ich finde, es ist einfach ein schönes Format. Es ist, es ist toll, die Kolleginnen und Kollegen dann auch mal, die ich ja meistens auch persönlich kenne, dann auch noch mal über dieses Format kennenzulernen, deren Anekdoten zu hören oder auch, manchmal kennt man sich ja auch schon oder kennt diese entsprechenden Anekdoten und dann ist es natürlich einfach umso witziger. Also von daher bin ich echt, wie gesagt, sehr angetan und sehr froh, dass du das machst und würde dich da sehr ermutigen, das weiterzumachen und ich bin natürlich auch froh, dabei sein zu dürfen.
Ja, freut mich ebenfalls. Und es gibt ja noch genug, also ich weiß nicht, wie viele Jahre man machen kann, um die aktuelle Kabarettlandschaft abzubilden, aber mal gucken. Ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank, Thomas Paul Schepanski. Und wir sehen uns auch mal wieder auf irgendeiner Bühne. Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung und ja, toi 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 für die nächsten Folgen.
Das war die 21. Folge des Zungenspitzer-Podcasts. Dieses Hörerzeugnis könnt ihr jede Woche hören. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Es gibt den Zungenspitzer-Podcast etwa unter www.zungenspitzer.de/podcast oder sonst auch auf anderen Plattformen. Ich bin Tilman Lucke und freue mich immer über Feedback oder Gästevorschläge, bitte an podcast@zungenspitzer.de zu schreiben. Nächsten Mittwoch habe ich Konstantin Schmidt zu Gast. Leider ist diese Folge noch nicht ganz zu Ende, denn es gibt eine traurige Nachricht. Meine wunderbare Kollegin Madeleine Sauveur ist am 12. August gestorben. Sie war 71 Jahre alt. Madeleine stand seit über 30 Jahren mit ihren vielen Musikkabarettprogrammen auf der Bühne und war vor allem in ihrer Wahlheimat Mannheim beliebt und bekannt. Auch beim allerersten Zungenspitzer-Festival 2021 ist sie aufgetreten, damals in Waldbach, mit dem Programm »Lassen Sie mich durch, ich bin Oma«. Sie hatte überhaupt immer wieder lustige Programmtitel, »Sternstundenhotel« beispielsweise oder mein Lieblingstitel »Ich höre was, was du nicht sagst«. Ihre Texte, ihre beeindruckende Stimme, ihre Bühnenpräsenz und ihr Humor werden der deutschen Kabarettlandschaft sehr fehlen. Am meisten denke ich dieser Tage an ihre zwei Söhne und an ihren Lebensgefährten Clemens Maria Kitschen, der auch seit vielen Jahren ihr Bühnenpartner ist. Für mich war Madeleine Sauveur aber auch immer mehr als eine Kollegin. Wir kannten uns schon, als weder sie noch ich auf der Bühne standen. Da sie mit meiner Mutter zusammen in Heidelberg studiert hatte, hatte sie mich schon als Kind auf dem Arm und ich kann mich an ihre humorvolle Art von klein auf erinnern. Später habe ich an ihr gesehen, dass es möglich ist, diesen Berufsweg einzuschlagen. Hab's dann auch gemacht. Wir hatten immer wieder beruflichen Kontakt, sind uns begegnet, manchmal zufällig, wie zum Beispiel als Lehrende in der Kabarettakademie oder manchmal geplant, als sie mich zum Beispiel in ihren Salon einlud, den sie und Clemens bei sich zu Hause für den Bekanntenkreis veranstalteten, mit kulturellen Beiträgen und viel leckerem Essen. Sauveur Salon Kitchen hieß das und ich bin froh, auch mal dabei gewesen zu sein. Ich denke gern an Madeleine Sauveur und das wird auch immer so bleiben. Bis bald.